beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, wie könnten wir heute schon Gemeinde für morgen sein? Als ich im März dieses Thema und den Text für mich festgelegt habe, wusste ich nicht, dass heute ein neuer Abschnitt für die Gemeindeleitung und für die Gemeindearbeit dran ist. Ebenfalls nicht, dass die junge Generation letzten Mittwoch und den kommenden ein Thema gewählt hat, zurück zum Anfang, Gemeinde von morgen. Da in unserer Gesellschaft Flexibilität, Spontanität, schnelle Auffassungsgabe und Umsetzung nahe am Leben und den Menschen dran ist, kann ich nur der neuen Gemeindeleitung empfehlen, die erste Gemeindeleitungssitzung auf den kommenden Mittwoch, 1.7.19.30 Uhr, zu verlegen. Und zwar deswegen, weil es das Thema der jungen Generation unserer Gemeinde ist, die wissen will, wie sie heute die Weichen für morgen für sich zu stellen hat. Gemeinde von morgen. Eine der ältesten Urgeschichten in der Bibel überhaupt ist diese von Noah, der auf Aufforderung Gottes eine Arche baut, einen Kasten, um gerettet zu werden. Das Ende der Flut wird mit einem Regenbogen am Himmel besiegelt. So niedlich das Kinderbibel-Pausepärchen neben dem Elefantenpaar auch aussieht, neben Stinktier und Schildkröte und Schweinchen, so muss man wahrnehmen, Fluten überrollen Europa, Protest- und Bürgerbewegungen, der Kampf um mehr Geld, ein besseres Leben, und sie zerstören mit unkontrollierbarer Wucht das Leben, die Hoffnung und die Zukunft. Was unserem Predigtext vorangegangen ist, ist, auf der Erde machten sich Mord und Totschlag breit. Die Gewalt nahm zu, warum auch immer. Die Bibel erzählt das nicht, sie berichtet nur davon. Gott missfällt das, würde man in einem gesetzten Kirchendeutsch sagen. Normal ausgedrückt, Gott packte die Wut und der Zorn deswegen und darum entschied er, seine Schöpfung einfach wieder zu vernichten. Und diese Sintflut bedeutet Leid und Tränen entsprechen nicht Gottes Absicht, was da in der Welt passiert ist. Das ist der Sinn der Sintflut. Sie ist ein Wort Gottes gegen den Satz, der am Ende der Schöpfungsgeschichte steht. Und da heißt es, siehe, es war alles sehr gut. Nichts war mehr gut, schon gar nicht sehr gut. Also alles wieder zurück zum Anfang, auf Null stellen. Die Sintflut ist die Vernichtung der Lebensgrundlage von Menschen, Tieren, Pflanzen. Sintflut, hebräisch Hamabul, heißt eigentlich Wasserflut. Gott hatte Ordnung in diese Welt gebracht. Er teilte Wasser und Festland. Er schafft Ordnung. Hamabul, das macht das alles ungeschehen, kehrt den Prozess um. Alles wird haltlos, alles wird bodenlos, alles versinkt wieder im Chaos, in den Urzustand. Die Schöpfung ist nun den Mächten des Chaos wieder unterworfen. Alles steht in Frage, bis auf diesen kleinen Holzbau, die Arche. Dieser Kasten, den Gott Noah gegeben hat oder aufgetragen hatte zu bauen, er trägt diese Menschen, die im Kasten sind, die Tiere, über das Chaos hinweg. Sie wurden nicht überflutet, sondern geradezu emporgetragen von allem, was so chaotisch und zerstörerisch ist. Was Gott beschützt, können die schlimmen Mächte nichts anhaben. Die Säkularen würden heute fragen, und wenn der Mensch tut, was Gott versprochen hat, nie wieder zu tun, nämlich die Erde zu zerstören, die Erde wird wärmer, das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, die Wetterextreme nehmen zu, können wir uns aufmachen, schnell mal die Welt zu retten? kann der Mensch tun, was Gott verspricht, nicht zu tun? Die Geschichte von Noah ist eine großartige Verheißung Gottes für diese Welt. Nämlich, dass Noah einer ist, der Land gewinnt. Es ist die Geschichte für die Zukunft. Land gewinnen. Wäre das etwas als Programm für dein Leben und für die Gemeinde? Also, die Sache wieder auf Null stellen? Nicht ganz. Denn alles beginnt damit, dass Gott sich erinnert. Mit diesem Satz beginnt der Text. Gott erinnert sich. Mit diesem Text müsste eigentlich alles beginnen. Es ist sozusagen der allererste Anfang. Gottes Erinnern, die Bedingung des Lebens. Er schafft Raum, dass Leben werden kann und sich entfalten kann. Gott erinnert sich. Er erinnert sich an seine Welt, nicht nur an Noah, sondern auch an die Tiere, die in diese Arche kommen. Gott schafft die Möglichkeiten, dass Rettung geschehen kann. Gottes Erinnern rettet, weil uns nicht dem Chaos überlässt, sondern er möchte, dass wir leben können. Und seine Rettung sieht so aus, dass er einen Ausweg schafft. Er gibt den Auftrag zur Arche und er begleitet und sorgt sich darum, dass alles gelingt. Die Frage, die wir gestellt haben, ist: Kann die Gemeinde Jesu eine solche Arche sein? Das hebräische Wort Teva heißt Kasten oder Korb oder eine kastenähnliche Schrift. Teva. Nur an zwei Stellen des Alten Testamentes gibt es diesen Begriff. Hier in Genesis 6 bei Noah und in Exodus 2 bei Mose. Eine Arche aus Holz und ein Kästchen aus Schilfrohr. Beide retten vom Tod. Die Teva hilft vor dem Untergang. Noah und Mose überleben beide, könnte man sagen, in der Schrift. Von unserem Gottvertrauen wird erzählt, und ich wünschte mir eine Gemeinde, in der Menschen sich bergen können, dass in der Tat Gemeinde Jesu des 21. Jahrhunderts eine solche Arche ist. Sie kann es nur sein, wenn verschiedene Fragen beantwortet werden. Die erste heißt: Wie viel Platz ist in dieser Arche? 133 Meter lang, 23 breit, 13 Meter hoch, doppelt so hoch und groß wie die Gorch Fock und genauso ein Wasserverdrängungsvermögen wie die Titanic. Aber ertrinken ist und überschwemmt werden und untergehen ist nicht witzig. Noah ist für Witze nicht geeignet. Das Gegenteil von Verniedlichen ist Ernst nehmen, weil die Geschichte, in der wir uns bergen können, eine Gegenbewegung ist. Auch die Geschichte von Noah können wir als Gemeinde nur so erzählen, indem wir sagen, Platz ist für alle drin. Und wenn ich die Geschichte mit Jesus erzähle, gibt es immer noch irgendwo eine Lücke. Platz für die verlorenen Söhne, Zöllner, Sünder, ein ganzes Deck für blinde Passagiere. Levi, der sich plötzlich in Bewegung setzt, der Zachäus, der dazugehören darf, weil er auch zu dem Volk gehört, Prostituierte, die in das neue Leben integriert werden, Ehebrecher, die nicht verurteilt werden und eine abergläubische Frau, die zum Glauben findet und viele andere mehr. Wollen wir heute Gemeinde für morgen sein, dann nur als Gemeinde, in der sich Menschen bergen können vor den Flutkatastrophen des Lebens. In Zeiten, die sehr einsam und irritierend sind, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ist Gemeinde da, wo ich bleiben kann. Um das Morgen leben zu können, müssen wir heute schon üben. Wer aneckt, wer sich nicht fügt, wer sich nicht anpasst, wer verzweifelt ist und sucht, wer verrückt und kreativ ist, impulsiv und schüchtern, willkommen an Bord. Und wer normal ist und immer nur so mitgeschwommen, ist eingeladen, dazuzukommen, seine Kinder, seine Freunde, Eltern und Kumpel mitzubringen. Menschen, die scheitern an ihren Ansprüchen, an ihren Träumen, wer merkt, dass er immer schwächer wird, soll sich bergen können. Wer seine Arbeit verliert und sein Geld, seine Sicherheit und sein Auskommen, soll willkommen sein in dieser Arche. Wer Angst hat, die Gemeinde kennt etwas, was mehr ist als Angst, größer, Geborgenheit nämlich. Wessen Ehe zerbricht, wer betrogen wird und wer selbst nicht Wort hält, der soll Platz finden. Und weil, wenn einer bei Arche und bei Kasten und Korb, bei diesen Begriffen, nur noch an Warenkorb beim Internet-Einkauf oder Supermarkt denkt, wer bei Welle nur an Surfen und ans Fußballstadion, willkommen in einer weiteren Welt. Willkommen in der Gemeinde, wenn du an deiner Vergangenheit schwer zu tragen hast, wenn du verzweifelt bist angesichts des Todes. In einer Gemeinde darfst du weinen und erleben, dass andere Menschen für dich glauben. Hier wird Ostern gefeiert. Es gibt Auferstehungshoffnung und Energie und es gibt Neuanfänge. Gemeinde darf die Schotten nicht dicht machen und andere nicht im Regen stehen lassen. Was hat die Arche denn wirklich dicht gemacht? Pech. Menschen, die Pech haben, die dürfen kommen, weil hier die Möglichkeit der Rettung ist. Es ist Platz in der Arche, welche die Gemeinde Jesu ist. Um morgen noch mehr Menschen bergen zu können, müssen wir heute üben, nämlich Gastfreundschaft, Liebe, Weitherzigkeit, Annahme, Menschenfreundlichkeit, entgegenkommen und verzeihen, aufrichten, Gemeinschaft teilen und trösten und aufbauen. Dafür sollten wir bekannt werden. 8 Gerettete, das sind zu wenige, eine Großfamilie. Es gibt noch mehr draußen, die gerettet werden müssen. Eine Gemeinde für morgen ermöglicht Begegnung zwischen den Generationen, den Lebensstilen. Sie schafft Raum für den Austausch. Wie viele Menschen werden in unserer Gemeinde einbezogen in das Gespräch? Wie groß ist wirklich die Beteiligung an Gestaltung von geistlichem und gemeindlichem Leben? Gemeinde von morgen fördert Kontakte. Es ist nicht gut, wenn man als Familie unter sich bleibt. Lassen wir Irritationen und Verunsicherung zu, Begegnung mit dem Fremden. Kennen wir wirklich unsere Nachbarn, die Politiker, die Menschen, die in Schulen unterwegs sind mit jungen Leuten und das, was sie bewegt? Die Vertreter der anderen Kirchen in dieser Stadt, kennen wir sie wirklich? Gemeinde von morgen hört hin. Sie lässt sich etwas sagen. Sie gehört zu einer größeren Gemeinschaft, in der man bleiben kann. Und wenn Berührungsängste auftauchen, da muss man besonders achtsam sein. Was ist, wenn du dich fühlst wie Noah, der in der Wüste Bretter bohrt fürs Boot? Was machst du dann? Liebe Schwestern und Brüder, einen wichtigen Gedanken, den ich immer wieder höre. Heute haben wir Menschen in ihre neuen Aufgaben eingeführt, die Begabungen haben, Gaben, die sie einbringen. Vielleicht ecke ich an, wenn ich sage, das ist zu wenig. Wenn Menschen in der Gemeinde eine Gabe haben. Das ist typisch für den angelsächsischen Raum. Ob man eine Gabe und welche man hat, kann man in Seminaren und Fortbildungen entdecken. Was ist, wenn du deine Gabe entdeckt hast, aber niemand sie braucht, niemand sie abruft, kein Platz für deine Gabe ist? Wir sprechen gerne davon, dass wir Gaben haben, die einzubringen sind, im Sinn von Leistung. Aber was, wenn einer diese Leistung nicht bringen möchte oder kann? Einer meiner Kollegen hat gesagt, Mitglied einer Gemeinde ist man durch das, was man einbringt, wenn man was leistet. Und wenn man das nicht tut, ist man das nicht mehr. Nein, diesen Gedanken möchte ich weiterführen und ich möchte euch auf den Weg geben. In der Gemeinde sind wir Menschen, die Gabe sind. Die Gabe sind. Stell dir vor, Menschen, die neben dir sitzen, die eben nicht hier vorne stehen, die nicht irgendeine Aufgabe haben in der Gemeinde, sondern einfach da sind. Hast du die entdeckt? Ich habe Menschen entdeckt, die sehr zurückhaltend gewesen sind. Und in den Gesprächen mit ihnen habe ich die Tiefe ihres Lebens entdeckt. Ihrer Gottesbeziehung und ihrer persönlichen, ihre Reife, wo ich einiges mitnehmen konnte. Menschen, die eine Gabe sind. Jeder Mensch, den Gott in die Gemeinde stellt, ist eine Gabe, auf die wir nicht verzichten können. Auf Gaben vielleicht schon, aber auf Menschen als Gabe nicht. Eine Gemeinde als Arche darf nur den Anspruch nehmen, Arche zu sein, wenn sie allen da draußen eine Arche wird. Nicht, wenn wir aus dem Fenster schauen auf Menschen, die gerade im Begriff sind, unterzugehen, als ob wir vom Bord aus Schiffe versenken spielen. Es ist noch viel Platz in der Arche. Sehe ich in das Neue Testament die vielen Begegnungsgeschichten, dann sind das alles Menschen, die auf der Suche sind. Auf der Suche, angenommen zu sein, bleiben zu können, dazu zu gehören. Sie suchen eine Familie, deren Vater der lebendige Gott ist, der Schöpfergott. Und Jesus betet, Vater, mach sie eins, wie wir eins sind. Mit dieser Zielsetzung, damit die Welt erkennt, du hast mich gesandt. Gemeinde als Überlebensmöglichkeit für Menschen, die zu dieser Familie gehören. Und dann sehe ich den Noah, einen besonderen Menschen. Wenn ich zunächst einmal die Texte lese über ihn, dann ist es ein seltsam schweigsamer Mann. Ein seltsam schweigsamer. Gott befiehlt ihm den Bau einer Arche und Noah gehorcht und schweigt. Das Erste ist für Menschen ganz wichtig. Die Christen sind einer als Vorbild, der tut, was Gott sagt, aber der schweigt. Mir gefallen zwei andere sehr viel besser, nämlich den Abraham, der für die Glaubenden oder Gläubigen in seiner Stadt kämpft und sagt, Gott, und wenn es nur einer ist, wirst du uns verschonen. Er handelt, bis er meint, ein paar müssen in dieser Stadt schon sein, die an Gott glauben. Aber einer, der sich für seine Stadt einsetzt. Und wenn ich an Mose denke, der zurückkommt und da gibt es das goldene Kalb, die Leute feiern einen großen Gottesdienst, er sieht das alles, wem sie huldigen, einem Ersatzgott. Er zerschmeißt die Tafeln, die er mitgebracht hat vom Berg Horeb, die Wegweisungen Gottes. Und er geht ins Zelt und er beginnt zu ringen, noch mehr Vorwürfe zu machen. Und er sagt, Gott, das ist dein Volk, deines, nicht meins, dein Volk. Du hast dieses Volk aus Ägypten rausgeführt. Du hast es hier in die Wüste gebracht. Du hast sie von den Fleischtöpfen Ägyptens weg. Sie haben nichts zu essen. kümmere dich um dein Volk. Einer, der sich einsetzt, nicht schweigt. Noah hat noch nicht einmal Ja, Aber herausgebracht. Wer schweigt, stimmt er zu? Vielleicht verstummt Noah aus blankem Entsetzen über Gottes Plan, als er hörte, dass Gott alles vernichten will. Und nach den Fluten wieder Sprachlosigkeit, vielleicht die Verzweiflung des Davongekommenen. Der rechtzeitig aus Deutschland emigrierte Erich Fried formuliert es im Blick auf Millionen ermordete Juden so: Wie oft muss ich sterben dafür, dass ich dort nicht gestorben bin? Wie oft muss ich sterben, dass ich dort nicht gestorben bin? Wir können mit gleichem Ernst andere Fragen stellen, aus unserer Erfahrung. Was habe ich getan, dass meine Kinder gesund sind und das Kind des Verwandten behindert? Warum habe ich Erfolg und andere talentierte Mitarbeiter haben es nicht? Sie stehen auf der Straße. Finden wir es im Blick auf uns gerecht, dass wir im Frieden, in zumindest relativem Wohlstand leben, während der Großteil der Menschen das nicht tun? Mit solchen Schuldgefühlen kann man Geld verdienen. Was berechtigt uns eigentlich zum seltenen Privileg einer freiheitlichen Gesellschaft? Vielleicht die Frage des Noah nach der Schuld der Schuldlosen. Von ihm heißt, Noah war ein Gerechter seiner Generation. Was heißt in diesem Zusammenhang schon gerecht, wenn vor und nach der Klammer das Urteil lautet, das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens, also auch Noahs und unseres, ist von Jugend auf nur böse. Gibt es ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Böse, das dazu berechtigt, einen Platz auf der Arche zu ergattern? Noah lebt als Kontrast zu seiner Gesellschaft. Und vielleicht ist das ganz wichtig, das haben wir am Mittwoch noch einmal gehört, Gemeinde Jesu ist Kontrastgesellschaft, ob wir das wagen, so zu leben. Vielleicht mit dem Ergebnis, wenn wir konsequent das tun, dass wir zum Außenseiter werden, ganz und gar einsam, aber im Kontrast. Und nun sitzt dieser Noah in der Arche. Die Welt ist zum Ozean geworden. Das Wasser liegt wie eine Schwere. Nicht mehr lebendig und schöpferisch, sondern zerstörerisch. Er in einem Kasten mitten im Nirgendwo. Alles anders als geeignet für Bilderbücher, die suggerieren, da gäbe es einen Kapitän in der Arche und an Deck sind sie alle und gucken sich die Welt an. Nein, es ist keine Spaßgesellschaft auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern das alles ist hier sehr viel ernster. Niemand auf dem Deck an frischer Luft, sondern alle eingeschlossen. Ein Kasten wie in einem Gefängnis für alles Leben. Treibgut auf den Wassern, verloren in der Weite, völlig einsam und verlassen. Wie schweben zwischen dem Gestern, das hinweggespült ist, und dem Morgen, das noch nicht kommen will. Und da erinnert sich Gott wieder an Noah. Gott selbst, meine lieben Schwestern und Brüder, hat die Arche verschlossen. Gott macht dicht. Die Arche wird von ihm persönlich versiegelt. Und diese verschlossene Tür ist ein Zeichen der Endgültigkeit. Wenn Gott gewissermaßen eine Türe schließt, nein, macht er kein Fenster auf, sondern dann ist dicht. Und er sagt damit, dein Leben aus der Vergangenheit, das letzte Kapitel oder die Kapitel davor, die sind jetzt nicht mehr wesentlich, sondern jetzt ist nur noch Zukunft wesentlich. Und das ist ein Wort, meine lieben Schwestern und Brüder, auch für unsere Gemeinde. wenn Gott die Türe schließt, wenn er ein Kapitel abschließt, dann macht er zu und öffnet den Weg in die Zukunft, die möglicherweise ganz anders sein können als das letzte Kapitel. Gott ist kein lieber Gott im Sinne eines harmlosen Gottes. Diese Geschichte erzählt von Gottes Gericht, weil sich Menschen gegen ihn gestellt haben und nur an sich gedacht haben. Rettung aus dem Gericht ist vielleicht eine enge Pforte. Ein Gefängnis, das Schutz bedeutet, ist die Arche, aber auch leicht zu einem Leichenschiff werden kann, wo alles verloren ist. In der Arche ist es eng, aber sie sind alle getragen und geborgt und beschützt. Aber die Arche ist keine Dauerlösung, es ist auch kein Lebensraum. Es ist Schutzraum für eine gewisse Zeit. Aber wenn draußen alles wieder seine Ordnung findet, dann gibt es Zukunft. Noah, er öffnet das Fenster. Licht strömt zum ersten Mal wieder in die Arche. Licht, Anbruch einer neuen Zeit, Hoffnung auf einen neuen Lebensraum. Am Anfang der Schöpfung stand dieses Wort und es wurde Licht. Gott trennte Licht von Finsternis. Neues ist möglich. Aber meine lieben Schwestern und Brüder, das Fenster ermöglicht nur eine Blickrichtung, nämlich die nach oben. Nicht, dass Christen im Fenster hängen und gucken, wie andere untergehen, sich das Schauspiel angucken und diese Welt beurteilen, dem, was da passiert, sondern nur den Blick nach oben. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn das Ende herbeikommt, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht, der Blick nur nach vorne. Woher erwartest du Hilfe? Von den Bergen? Von oben? Von Gott? Und dann schickt er einen Raben aus, Zeichen der Bewegung für das Leben. Die Taube kehrt zurück. Vielleicht ein Sinnbild dafür, dass Noah wieder versucht, mit Gott in Verbindung zu kommen, ohne Antwort, ohne Widerhall zunächst einmal. Aber er gibt nicht auf. Er hat Geduld, er achtet Gottes Zeit. Und als die Taube wiederkommt mit einem Ölzweig, weiß er, die Ordnung hat Gott jetzt wiederhergestellt. Und dann verlässt Noah die Arche. Er geht wieder hinaus, nachdem Gott ihm sagt, jetzt ist Zeit. Noah, du kannst rausgehen. Eine Beobachtung mache ich, wenn ich diesen Text lese. Und zwar, Noah hat in den Händen gar nichts. Keine Goldreserven, kein Geld als Rücklagen für den Neustart, keine Schatztruhen und keine Vorratskisten. Alles, was in dieser Arche Platz gefunden hat, war Lebendiges. Nur Lebendiges hatte Noah mitzunehmen. Gold und alles, was sich in den alten Schatztruhen wie in den neuwertigen Tresoren befindet, sind damals wie heute ein schillerndes Zeichen einer dem Untergang geweihten Welt. Zeichen des Todes. Für den Neuanfang sind sie wahrlich nicht tauglich, siehe Griechenland. Überleben soll nach Gottes Willen nur das, was lebt, was sich fortpflanzen kann, entwickeln kann, was wachsen kann. Nur das Lebendige. Nur das Lebendige soll in die Geschichte, in die neue Zeit mitgenommen werden. Liebe Schwestern und Brüder der neuen Gemeindeleitung, ein Rat an euch. Überprüft die Schätze der Vergangenheit auf ihre Lebendigkeit. Für die neue Phase des Gemeindelebens taugt nur Lebendiges. Also alles von A bis Z mal überprüfen, von Beschlüssen bis Entscheidungen über Tradition und Vorhaben, ob es für das Gemeindeleben um den neuen Lebensabschnitt mitzunehmen ist oder nicht, weil Gott vielleicht das eine oder andere nicht als lebendig einstuft. Ein großer Philosoph hat einmal gesagt, dass immer so weiter ist das Schlimme, dass immer so weiter, Religion ist Unterbrechung. Gott mischt sich ein, und wenn Gott sich einmischt, dann sagt er, mitnehmen nur, was Leben ist und was zum Leben taugt. Und Noah feiert Gottesdienst, und zwar nur das, was lebensnotwendig ist. Er baut einen Altar, um Gott zu dienen, Gott Dank zu sagen für die Rettung. Lob und Dankgottesdienst. Das war alles. Dank, dass er wieder zurückgekehrt ist in die Ordnung Gottes. Und das Letzte will ich euch mitgeben. Was für eine Geschichte, die in dieser Noah-Geschichte ist. Es steckt sehr viel mehr noch drin. Es hieß, und Gott erinnert sich. Und am Ende, der Herr sprach in seinem Herzen, das will ich nie wieder tun, die Erde verfluchen. Während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben. Gott segnet den Noah. Er segnet die Zweitbeste aller Welten. Und Gott hängt den Bogen in die Wolken als Zeichen. Keschet, das ist ein Kriegsbogen. Das hebräische Wort Keschet bedeutet zunächst einmal Kriegsbogen und dann auch Regenbogen. Gott sagt an diesem Tag, ich hänge meinen Kriegsbogen in die Wolken, wie ein Krieger seinen Bogen einfach an die Garderobe hängt, als Zeichen für alle. Ich bin kein Gott, der zerstört, ich bin ein Gott des Lebens, ich bin bei euch und ich bin nicht mit euch im Krieg. Ich will das alles nicht vergessen. Das ist mein Versprechen. Gott erinnert sich immer wieder an sein Versprechen. Wenn du einen solchen Bogen siehst, weiß ich nicht, was du da denkst. Nur Begeisterung für die Faszination dieser Farben oder etwas mehr. Ich denke an Versprechen Gottes und auch an diese Zusage, Gott ist mit mir nicht im Krieg. Er hat seinen Kriegsbogen in die Wolken gehängt. Und er stiftet einen Bund, ein Testament, was nicht ein Vertrag auf Augenhöhe ist, sondern auf Einseitigkeit. Gott macht dieses Versprechen. Und im 1. Petrusbrief 3 heißt es, so wie damals 8 Seelen durch das Wasser hindurch gerettet worden sind, so ist die Taufe. Die Bitte um ein gutes Gewissen. Auch hier spannt sich der Bogen vom Hören, von Umsetzen, von Rettung durch das Wasser bis hin zu einem Gottesdienst. Das ist Bund, das ist Taufe, das ist Zukunft. Ein weltweites Zeichen, dass Gott seine Erde schützt. Und am Ende lese ich, nicht nur im ersten Buch Mose, sondern auch in der Offenbarung, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie ein Diamant. Und ein Regenbogen war um den Thron. Zusage Gottes. Ein Zeichen der Hoffnung. Wir werden daran erinnert, das Leben überwindet die Katastrophen. Mit Jesus gesagt, die Liebe ist stärker als der Tod. Wir sind in Jesus Christus Gerettete. So und nur so können wir leben und nur so können wir heute Gemeinde für morgen werden, wenn wir wissen, dass sich Gott immer wieder an uns erinnert und Möglichkeiten zum Leben schafft. Amen.